Herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Corona-Helden-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Hendrik Volkmann. Er ist Jurastudent an der WWU Münster, Co-Founder und Chairman von Record Law. Und hat mit seinem Projekt Wir bleiben liquide als eines von 20 digitalen Projekten den Wir vs. Virus Hackathon der Bundesregierung gewonnen. Wir bleiben liquide unterstützt Firmen bei der Antragstellung nach Fördermitteln in der aktuellen Covid-19-Krise. Hendrik, erstmal herzlichen Glückwunsch für die Prämierung beim Hackathon. Wie war denn so das Gefühl, als du in dem YouTube-Livestream am Montag erfahren hast, dass Wir bleiben liquide als eines von 20 Projekten ausgewählt wurde?
Ja, hi Pierre, vielen Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast. Spannende Frage auf jeden Fall. Was war das Gefühl? Also es war ja so, wir haben dieses Projekt an dem vergangenen Wochenende, vor 2 Wochen gestartet, an dem Hackathon-Wochenende. Und das Ergebnis, welchen Platz wir am Ende gemacht haben, kam erst eine Woche später. Das heißt, wir haben schon eine Woche lang weiter daran gearbeitet, weil wir wussten, ey, wir haben hier ein super Team und wir haben ein tolles Projekt, ein tolles Produkt gebaut. Und das war natürlich dann schon ein tolles Gefühl, als wir gemerkt haben, ja, wir sind dabei. Also wir haben im Slack-Chat sind auf einmal alle ausgerastet, haben Kommentare geschrieben und wir haben uns extrem gefeiert. Aber wir hatten auch schon vorher das Gefühl, so, weil wir recht früh auch fertig waren und recht früh schon wussten, wir haben ganz gut abgeliefert, wir haben ein ganz gutes Produkt gebaut, schon am Sonntag, bevor die Deadline war, sodass wir dann auch schon dachten, wir haben schon, glaube ich, ganz gute Chancen, auch was mitzunehmen. Aber bei 1500 Projekten weiß man natürlich nie, was da sonst noch so dabei ist.
Absolut. Also das ist, das hätten wir auch überhaupt nicht uns vorstellen können, welches der Projekte tatsächlich am Ende ausgewählt wird. Also wir mit dem Corona-Legal Chatbot, wir haben ja auch eifrig daran gearbeitet und hatten im Prinzip auch gehofft, dass wir da in die engere Auswahl kommen. Und letzten Endes, wir sind zwar nicht unter die Top 20 ausgewählt worden, aber das hat jetzt irgendwie uns nicht davon vom Weg abgebracht. Also wir arbeiten da auch eifrig an unserer Idee weiter. Und aber es ist natürlich toll, dass ihr ausgewählt worden seid. Ihr habt ja auch, sag ich mal, einen sehr funktionsfähigen Prototypen gebaut. Und ja, also erzähl uns mal ganz kurz, was Wir bleiben liquide den praktisch der Wirtschaft, den Unternehmen anbietet. Und wie man praktisch eure Plattform aktuell nutzen kann.
Ja, sehr gerne. Wir bleiben liquide ist eine Plattform, auf der man sehr schnell als Unternehmen oder Freelancer herausfinden kann, welche staatlichen Soforthilfemaßnahmen oder Kredite für das eigene Unternehmen geeignet sind, welche man beantragen kann. Man bekommt nachdem man angegeben hat, wie viele Mitarbeiter man hat, was für eine Rechtsform man hat. Also so, es gibt, glaube ich, 7 Fragen, die wir den Nutzer zu Beginn des Programms fragen. Und am Ende kommt ein Ergebnis heraus, welche Hilfsprogramme eben geeignet sind für das Unternehmen. Und dann kann man mit einem Klick den Antrag aufrufen für das jeweilige Programm, bekommt gesagt, wo man das Ganze hinschicken kann und kann dann eben spart sich eben stundenlange Recherchierarbeit, um eben die richtigen Programme zu finden und hat bei uns sogar die Sicherheit, dass da eben auch alles drin ist. Das Ganze ist komplett live, also es ist kein Prototyp mehr, sondern ein funktionierendes Produkt, was online ist. Jeder kann es benutzen, auf wir-bleiben-liqui.de unsere Plattform aufrufen. Die Datenbank ist jetzt vollständig, alle Programme sind aufgenommen. Und wir arbeiten jetzt daran, das Produkt noch weiterzuentwickeln.
Wie groß ist euer Team? Wie viele Menschen arbeiten da gerade aktuell daran?
Das lässt sich gar nicht so ganz genau sagen, weil es auch ständig wieder wächst. Also im Kernteam waren wir circa 20 bis 30 Leute. Man muss ja dazu sagen, Das ist ein Hackathon-Projekt, wo niemand irgendwas gewinnen konnte persönlich. Das heißt, alle haben sich am Wochenende irgendwie dazu geschaltet, mitgemacht. Aber das heißt, so ein Kern von 20 Leuten war immer dabei. Und wir haben bestimmt so 10 Leute, die immer dabei sind. Und natürlich gerade so die Entwickler, die sehr viel mehr Arbeit haben als jemand, der nur Marketing macht. Mittlerweile ist es aber so, durch den Sieg bei dem Hackathon haben wir natürlich auch viele Anfragen und kooperieren schon von Anfang an auch mit der Firma Taxi.io, ein KI-Software-Startup aus Aachen, die eben gerade im Steuerbereich viel mit KI arbeiten, die uns dann auch rechtlich zur Seite stehen als eben das Unternehmen, was uns trägt. Wir sind weiterhin selbstständig, aber haben auch zum Beispiel mittlerweile Support von einigen Unternehmen, die uns Software gratis bereitstellen, Lizenzen geben, aber auch zum Beispiel die Großkanzlei Linklaters, die uns pro bono berät.
Wow, da sind ja schon wirklich viele, viele namhafte Unterstützer dabei. Wer hat denn eigentlich damals bei dem Hackathon die Idee eingebracht? Also kam das von dir persönlich oder kam das von anderen Kommilitonen oder bist du da ganz irgendwie über so ein Slack-Channel wie viele andere, wie ich auch, auf diese Idee aufmerksam geworden? Hast du dich dann dieser Idee angeschlossen?
Ja, genau so war es im Grunde. Also ich habe selbst die Idee nicht eingereicht. Ich bin genauso wie die anderen 20 oder 30 Leute nur Teil des Teams. Wir sind im Grunde, kann man sagen, wie das bei so einem Hackathon eben ist, da starten in dem Fall jetzt 44.000 Leute, kommen in so einen Slack-Workspace rein, denken darüber nach, was sie interessiert und welchem Projekt sie gerne mitarbeiten möchten. Das war ja bei einem Hackathon so, dass man dann aus einer Excel-Liste eben auswählen konnte, welches Projekt interessiert mich. Dann gehe ich mal in den Channel und schaue da mal, welche anderen Leute es noch gibt, die auch daran Interesse haben. Und so war das bei uns eben auch. Wir sind mit ein paar Leuten eben von Record Law auch dort in diesen Bereich reingestartet, hatten eben Lust auf Anträge digitalisieren. Gerade in diesem Bereich Soforthilfe, Finanzfragen irgendwie rund um Corona und haben dann dort recht schnell jemanden gefunden, der so ein bisschen schon, der hatte eine Idee eingereicht sogar und hat sich dort eben auch mit eingeschaltet, um dann eben zu sagen, hey, ich habe hier eine Idee, wer Lust hat, das mit umzusetzen, kommt mal in diesen Channel damit rein. Und dann waren wir eben, gerade weil das eben so ein anarchischer Haufen ist am Anfang, wo alle natürlich sagen, okay, kommt mal zu mir, macht mal damit, haben wir dann schnell gemerkt, gut, da läuft es ganz gut, da hängen wir uns jetzt mal ran. Und ich glaube, so haben einige andere gute Leute auch gedacht. Also wir sind ein Team, wo echt nicht nur ein paar Studenten dabei sind, sondern wir haben Leute, die sind 20, wir haben Leute dabei, die sind 50, wir haben Leute, die haben 30 Jahre Berufserfahrung, sind Agile Coach, arbeiten in Fintech-Unternehmen, promovierte Mathematiker dabei. Also das ist kein klassisches Hackathon-Team, sondern eine ganz besondere Mischung, die wir haben. Und ich glaube, daher kam das auch, dass es bei uns von Anfang an auch ganz gut lief.
Ja, also meine Erfahrung war die, dass ich mir verschiedene Slack-Channels angeschaut habe und zunächst einmal so ein bisschen überfordert war, weil es waren einfach zu viele und einfach auch wirklich tolle Ideen dabei, aber gerade so ich mit meinem juristischen Hintergrund, ich habe überlegt, wo kann ich eigentlich meine Kompetenzen am besten einbringen, hatte mich dann an einen der Mentoren gewandt und ihn so ein bisschen nach Orientierung gebeten und der hatte mir dann so ein paar Projekte aufgezeigt, wo ich wahrscheinlich am besten reinpasse und das war auch echt super, dass ich da den Corona Legal Chatbot als Idee gefunden habe. Und wir haben uns dann relativ schnell dann von Slack dann als Plattform wieder verabschiedet, um so ein bisschen uns besser zu organisieren und zu kommunizieren. Und wir sind dann zu Discord gewechselt. Mhm. Habt ihr euch über Zoom organisiert oder wie habt ihr dann später, nachdem ihr euch gefunden habt, dann miteinander kommuniziert?
Eigentlich recht unterschiedlich. Also natürlich haben wir über Slack-Channels das meiste schriftlich kommuniziert, denn natürlich können nicht alle in jedem Call dabei sein. Letztendlich fanden die Telefonate in der großen Runde immer über Zoom statt, weil dort einfach die Funktion der so eine Kachelansicht, wo man eben alle sieht, ganz passend ist dafür und auch recht stabil läuft. Für kleinere Telefonate haben wir immer innerhalb von Slack die Anruffunktion benutzt, die auch sehr gut funktioniert hat. Also trotz der großen Anzahl an Leute in dem Slack-Workspace.
Ja, ich habe auch gesehen, dass ihr, das sah so ein bisschen danach aus, als wenn das speziell auch nochmal für die, sozusagen für diese finale Runde produziert worden ist. Ihr habt da so ein ganz cooles YouTube-Video veröffentlicht, wo nochmal zum Ende des Videos auch nochmal alle zu sehen waren. Das sah ziemlich cool aus. Habt ihr da praktisch so ein Eingangsvideo und dann nochmal so ein finales Video produziert?
Du meinst wahrscheinlich den Pitch, das Pitch-Video, was wir gemacht haben.
Genau,
richtig. Genau, da haben wir haben mehrere Versionen produziert, weil wir einfach, man konnte schon am Sonntagnachmittag ein Video einreichen, so als Vorbewertung für die Jury. Und davon wollten wir Gebrauch machen. Da haben wir unser erstes Video eingereicht und haben das dann bis 20 Uhr, bis man das letzte Video einreichen konnte, noch weiter verbessert. Und ja, auf jeden Fall, da haben wir gedacht, das wäre doch ganz witzig, wenn wir da mal noch alle unser Video anmachen, alle mal kurz reinrufen, wer wir sind. Und nochmal so als kleinen Schlusspunkt, wir bleiben liquide von unseren ganzen Teammitgliedern ausgesprochen, denn Zeit, um jedes Teammitglied vorzustellen, bleibt ja nicht, deswegen haben wir dann das so gemacht.
War auf jeden Fall einer der besten und der besten Videos aus meiner Sicht. Ja? Fand ich ziemlich cool. Absolut.
Danke.
Ja, gerne. Wie ist es denn jetzt nach der Prämierung am Montag? Wie lief das denn bei euch dann weiter? Also ich kann mir gut vorstellen, ich habe auch gesehen, dass zum Beispiel hier auf der Webseite von der Bundesregierung auch nochmal, gab es noch eine Pressemitteilung, da wurde die auch namentlich erwähnt. Wie waren denn so die Rückmeldungen, nachdem ihr ja praktisch diesen Hackathon gewonnen habt?
Ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir haben die Juryentscheidung kam ja erst eine Woche, nachdem wir sozusagen offiziell aufgehört hatten, daran zu arbeiten. Wir haben aber eigentlich nie aufgehört, daran zu arbeiten. Das heißt, wir haben eigentlich direkt am Sonntagabend gesagt, das läuft schon gut. Wir haben schon einen Kooperationspartner, der das weiterführt. Wir hatten alle Bock, weiter daran zu arbeiten. Wir wussten, es gab schon während des Hackathons viel auch Nachfrage, weil wir direkt gesagt haben, wir schreiben Presse an. Wir haben dann extern uns schon eine Pressesprecherin sozusagen gesucht, die unsere ganzen Pressekontakte koordiniert. Und so lief das eben über die Woche weiter, haben dann schon verschiedene Zeitungen und andere Verlagshäuser angeschrieben. Und natürlich ist das jetzt nochmal ein anderer Punkt, wenn man weiß, okay, wir haben jetzt sogar wirklich unter den 20 prämierten Projekten. Das Ganze wird jetzt noch einfach nur noch extremer. Also wir kriegen unglaublich viele Anfragen von Unternehmen, die mit uns zusammen etwas machen wollen, wo wir auch teilweise merken, da wollen auch große Unternehmen, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber geht halt auch in die Richtung Big Four, die dann sagen, wir können hier ganz, ganz viel leisten für euch, aber wo wir dann auch gemerkt haben, die wollen uns eigentlich nur schlucken, um dann sich selbst so ein bisschen white zu waschen, ne? Und ihre eigenen Produkte irgendwie Leuten zu verkaufen, wo wir dann gesagt haben, ja, wir wollen schon noch ein Open-Source-Projekt bleiben und da müssen wir aufpassen, dass wir da auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, die genauso auch Lust haben, da pro bono zu arbeiten. Und das hat aber, glaube ich, ganz gut funktioniert, auch wenn wir so ein basisdemokratischer Haufen sind, wo natürlich alles mit allen abgestimmt werden muss. Wie gesagt, wir sind da, einer unserer Partner ist Taxi.io, die das Ganze eben sozusagen aufsatteln auf sich, damit das eben auch langfristig funktionieren kann. Wir sind ja alle berufstätig, wir haben alle irgendwie was anderes zu tun am Tage. Was jetzt eben neu dazukommt durch die Prämierung durch die Bundesregierung, ist natürlich, dass wir so eine Art Accelerator-Programm bekommen, wo eben einige Leute bei uns aus dem Team theoretisch Vollzeit arbeiten könnten für das Projekt und von der Bundesregierung bezahlt werden. Allerdings stellt sich da auch die Frage, wer macht das? Also wer hat die Möglichkeit, seinen Job zu pausieren und dann dafür voll zu arbeiten? Wir sind nämlich eigentlich der Meinung, dass es das, also wir haben zwar eine Roadmap noch für das Projekt, was wir noch machen wollen da dran, aber irgendwo sehen wir natürlich auch ein Ende des Projektes. Die Corona-Krise dauert hoffentlich nicht viele Jahre, sondern hoffentlich nur noch ein paar Wochen. bis wir alle wieder raus dürfen. Und dann ist natürlich auch dieses Projekt nicht mehr notwendig. Und so wollen wir es auch handhaben. Wir wollen da keinen riesen Business Case draus machen, sondern schnell ein Tool anbieten, was funktioniert und den Leuten hilft, aber dann eben auch keine Wissenschaft draus machen.
Ja, ich denke mal, dass praktisch die Technik, die so ein bisschen hinter der Webseite steckt, dass man die sicherlich auch irgendwie noch in anderer Form, also auch wenn jetzt die Corona-Krise vorbei ist, irgendwie nutzbar machen kann. Weil ich meine, die Frage nach, sag ich mal, nach Fördermitteln, die stellt sich für die Wirtschaft ja in dem Sinne ja auch außerhalb von der Corona-Krise. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, aber ich kann mir vorstellen, dass die Technik in dem Sinne doch noch irgendwie weiterverwendet werden kann.
Ja, also definitiv, da hast du schon einen guten Punkt getroffen. Wenn man natürlich das weiterdenkt, kann man natürlich darüber auch nachdenken, daraus eine Kreditvermittlungsplattform zu bauen, die eben Online-Kredite vermittelt. Da sprechen wir natürlich dann schon über einen regulierten Bereich, der abseits einer Krise natürlich auch noch viel, viel mit viel, viel mehr Zeit geplant werden muss. Wir haben ja jetzt gerade nur diesen Faktor drin, bist du von Corona betroffen, ja oder nein? Und wenn ja, und du erfüllst noch Voraussetzungen XYZ, dann hast du einen Anspruch auf das und das Fördermittel. Ich glaube, wenn man das jetzt noch auf einer größeren Ebene denkt, dann kommen da eben noch viel, viel mehr Faktoren dazu, wodurch das dann eben noch viel, viel komplexer wird. Aber du hast auf jeden Fall einen Punkt, das ist ein wichtiges Projekt oder wichtige Angelegenheit, die man auf jeden Fall in welcher Form auch immer auch verfolgen sollte. Also da gibt es, das ist eine gute Idee für ein Unternehmen, was man daraus ausgründen könnte. Ja.
Absolut. Wo wir gerade schon beim Thema Unternehmensgründung sind, ich hatte ja eingangs gesagt, dass du Co-Founder und Chairman von Record Law bist. Vielleicht erzählst du kurz, was Record Law genau ist, was ihr so macht und genau, wie das eigentlich so auch in dein Studium reinpasst.
Sehr gern. Record Law ist ein junges Non-Profit, was wir in Münster vor 2 Jahren gegründet haben, im Sommer 2018. Und Record Law macht nichts anderes, als junge Menschen, junge Juristen vor allem, für die Digitalisierung zu begeistern, die Digitalisierung des Rechtsmarktes. Also wir beschäftigen uns damit, wie eben digitale Prozesse im Recht Anwendung finden, wie sie das Recht neu gestalten können, aber auch genauso Methodiken, die den meisten Juristen fremd sind. Also wenn man über Design Thinking nachdenkt oder allein schon wie ein Softwareprozess eben abläuft, wie da so ein Planungsprozess abläuft, das sind Sachen, die Juristen gar nicht kennen und die immer relevanter werden in der Welt. Und da wollen wir einfach eine Plattform bieten, um dort etwas zu lernen, um sich auszutauschen, Gleichgesinnte zu finden, weil wir einfach gesehen haben, die Unis machen da zu wenig oder machen uns einfach zu wenig. Wir wollen dort mehr Wissen aufbauen, wollen Kontakte sammeln, wollen einfach Erfahrungen sammeln auch in dem Bereich. Und dafür haben wir Record Law gegründet, ein Netzwerk, eine Plattform für genau diese Themen, organisieren Veranstaltungen in verschiedenen Städten, nicht nur in Münster, sondern auch im Rheinland, Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg. Haben über 40 Mitglieder zurzeit, die eben dort mithelfen, Events organisieren. Wir machen jetzt gerade zu Corona-Zeiten viel Webinare, zurzeit jeden Freitag eigentlich, mit Anwälten aus der Praxis, die eben erzählen, was sie in diesen Bereichen schon machen, was deren Gedanken sind. Wir haben auch zum Beispiel einen Podcast, genauso wie wir jetzt hier einen Podcast machen, mit Vordenkern der Legal Tech-Szene, und versuchen auch unsere Mitglieder intern eben zu befähigen, neue Fähigkeiten beizubringen. Genau, das ist so der Ansatz von Record Law. Das Ganze Non-Profit. Wir werden zwar gesponsert von einigen Großkanzleien und Legal Tech Startups, aber sind komplett gemeinnützig.
Ich hatte in meiner letzten Podcast-Folge den Andreas Neff von der Universität St. Gallen. Er hatte mir berichtet, dass die Universität mehr oder weniger schon so eine Art Pandemieplatte in der Schublade hatte und die Uni auch recht schnell, sag ich mal, sich auf diese neue Situation eingestellt hat. Wenn wir jetzt mal an die Universität Münster denken, haben die auch so eine Art Pandemieplan gehabt? Haben die auch jetzt irgendwie so praktisch die Vorlesung irgendwie gestreamt oder haben die mehr oder weniger einfach nur die Uni dicht gemacht und ja, mehr oder weniger alle Veranstaltungen verschoben?
Ja, spannend, dass die Uni St. Gallen da einen konkreten Plan zu hat. Also die Uni Münster hatte keinen Plan, den sie in der Schublade liegen hatte. Das ist ganz witzig, dass du fragst, weil wir da nämlich auch im Kontakt waren mit der Uni. Wir hatten schon vorher einfach unsere Hilfe angeboten, ganz abstrakt, ganz losgelöst von Corona, zu helfen bei digitalen Fragen und mal einfach ein bisschen in Austausch mit mit dem Professorium zu treten. Es war dann so, dass wir, nachdem das eben herauskam, dass die Unis schließen müssen, auch direkt die verantwortlichen Personen an der Uni kontaktiert haben und ihnen unsere Hilfe angeboten haben in diesem Bereich, die dann auch teilweise wahrgenommen wurde. Wir haben dann auch telefoniert mit ein paar Leuten und ein bisschen unsere Erfahrungen ausgetauscht, eben mit Vorlesungsstreaming. Wir haben dann eben gewisse Programme empfohlen oder Möglichkeiten, wie man das am besten machen kann, weil man schon sagen muss, die Unis oder unsere Uni, die Uni Münster, war jetzt nicht darauf vorbereitet und hat auch keine Erfahrung mit solchen Programmen gemacht. Beziehungsweise die Uni hatte bisher nur eben zwei Hörsäle mit so E-Lectures Equipment ausgestattet, womit man eben die Vorlesungen aufzeichnen kann. Aber das ist natürlich nicht skalierbar. Das lässt sich nicht für alle Veranstaltungen an der Universität oder nur an der Fakultät durchführen. Insofern bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Wir haben danach dann nicht weiter darüber gesprochen, nachdem wir unsere Tipps gegeben hatten. Ich hatte noch einen Kontakt zur Uni Marburg und zu ein paar anderen Unis vermittelt, wo die schon weiter waren. Und ich hoffe mal, dass sie dann jetzt zum verspäteten Semesterstart Ende April das Ganze auch vernünftig umgesetzt bekommen.
Ja, ich denke auch, dass man diese Krise eigentlich zum Anlass nehmen sollte, auch mal so zu überdenken, wie man Vorlesungen noch so den Studenten anbieten kann und dass so Livestreaming da ein gutes Angebot wäre. Das sollte man sich da ganz, ganz klar überlegen. Da würde man auch praktisch die sozusagen mehr Flexibilität praktisch schaffen, weil dann die Leute nicht unbedingt immer im Hörsaal sitzen müssten, sondern sich das auch dann bequem von zu Hause anschauen könnten. Also wenn ich an meine eigene Studienzeit zurückdenke, da war es ja letztendlich so, dass in den ersten Semestern waren die Hörsäle noch alle voll besetzt, aber das hat dann immer weiter nachgelassen und die Leute haben sich auf das ja, Eigenstudium konzentriert. Und ich fand das ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil es sind auch ein paar Inhalte auch irgendwo verloren gegangen. Und ich denke, wenn es damals schon so eine Art Livestreaming-Angebot der Universitäten gegeben hätte, dann hätte ich davon auch Gebrauch gemacht. Also ich finde es klasse, dass ihr da auf jeden Fall eure Unterstützung anbietet und hoffe auch mal, dass ihr da ja auch positives Feedback bekommt. Entweder jetzt oder nachdem wir dann die Corona-Krise überstanden haben. Ja, so. Henrik, also ich würde noch mal in den Shownotes auf eure Webseite, die du ja schon vorhin erwähnt hast, hier bei Liquide verweisen. Wie ist es, wenn jetzt jemand dich jetzt direkt persönlich anschreiben möchte? Was sind so die besten Kommunikationswege?
Am besten, wenn du auf LinkedIn bist, du, der mich anschreiben möchte, schreib mir gerne eine Nachricht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ansonsten auch gerne an hi@recode.law, wenn es eine Frage zu Recode Law ist, oder auch an meine persönliche E-Mail-Adresse henrik.volkmann@recode.law. Und dann kommt das bestimmt an.
Klasse. Ja, dann herzlichen Dank erstmal fürs Interview. Ich wünsche dir mit deinem Projekt Wir bleiben liquide noch ganz viel Erfolg. Hoffe da auf sehr viele Nutzer auch der Plattform und ja, auch sehr viel positives Feedback auch von den Unternehmen. Und ja, und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und bleib gesund.
Danke, Pierre. Danke für die gute Aufnahme.
Sehr gerne.